möchte Ihnen gerne unsere nächste Sophistin vorstellen. Auf dem blauen Sofa neben mir jetzt Lale Akgün. Sie ist SPD-Politikerin und Autorin. In dieser Tage erschien ihr Buch Tante Semra im Leberkäseland oder Geschichten aus meiner türkisch-deutschen Familie. Es sind Geschichten von Türken und Deutschen und Sie sind sozusagen selber personifizierte deutsch-türkische Geschichte, sind auch ein bisschen der rote Faden im Buch. Und was man über das Buch erfährt, sind selbstverständlich bekannte Gemeinsamkeiten, aber auch überraschende Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen und Türkischen und natürlich auch die bekannten Unterschiede, all das in vielen Geschichten und Geschichtchen erzählt. Ich möchte Ihnen ganz kurz ein paar Eckwerte über Frau Akgün geben. Pfosten Nummer 1, geboren 1953 in Istanbul, Pfosten Nummer 2 seit 2002 im Deutschen Bundestag und dazwischen so ein paar Eckdaten, geboren, na, das müssen wir so genau nicht sagen, aber 1962 nach Deutschland gekommen, dann hier ab der dritten Klasse zur Schule gegangen, hier Abitur gemacht, hier studiert, hier promoviert, hier gearbeitet und wie gesagt dann seit 2002 im Bundestag, nachdem sie 1982 in die SPD eingetreten waren und 1981 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. Zum Buch. Ich finde, Sie sollten zuerst mal unserem Publikum etwas erzählen über Tante Semra. Nicht nur, und was es mit dem Leberkäse auf sich hat, nicht nur deshalb, weil das nun mal die Titelfigur ist in dem Buch, sondern weil ich finde, Tante Semra ist auch ein wunderbares Beispiel für die verschiedenen Facetten, die eine Türkin haben kann, wo dann auch dem geneigten Leser klar wird, es gibt nicht die Türkin. Also erzählen Sie uns ein bisschen was über Tante Semra.
Ja, Tante Semra war meine Lieblingstante, das kann ich wohl so sagen. Und sie war äußerst, in Köln würde man sagen, flexibel. Also sie hat sich jeder Lebenssituation sehr schnell angepasst, sehr fröhlich und jemand, die sehr situationsbezogen lebte. Und sie hat so einen kleinen Durchhänger gehabt, als ihr Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Und dann hat sie aber sich schnell aufgerappelt und gemeint, wenn sie dann nach Mekka pilgert, dann wird sie wieder dort seelisch zu Kräften kommen. Und wenn man natürlich zu Mekka pilgert und kommt als Hadji wieder, dann bringt man den Beutel voller Pflichten mit. Da muss man natürlich als vorbildliche Muslimin leben. Und das ist nicht einfach gewesen, weil die Pflichten einer Muslimin doch ein wenig, sagen wir mal, die Lebensfreude einschränken könnten. Und meine Tante ließ sich nicht so gerne in der Lebensfreude einschränken. Und sie hat dann versucht, immer wieder ihre Interpretation des Islam zu leben. Und der Name ist entstanden, weil sie für ihr Leben gern Leberkäse aß. Und meine Mutter und sie waren eigentlich sehr lange Zeit zwei Protagonisten und haben sich immer sehr gut bekämpft. Und meine Mutter hat also jetzt gewartet. Sie wusste genau, irgendwann wird sie und meine Tante beim Leberkäseessen erwischen.
Der ja Schweinefleisch enthält.
Und ja, das hat meine Mutter so gedacht bei sich. Und irgendwann hat sie auch wirklich erwischt in der Küche, wie sie also ein Leberkäsebrötchen aß. Und dann sagt sie, du isst Schweinefleisch, du darfst das nicht essen. Leberkäse hat Schweinefleisch. Meine Tante guckt hoch und sagt zu meiner Mutter ganz ruhig, so viel Deutsch wie du kann ich auch. Das Zeug hier heißt Leberkäse und besteht aus Leber und Käse. Wo soll das Schweinefleisch bitte herkommen? Und hat dann weitergegessen und ihr Leben lang hat sie weiterhin sehr gerne Leberkäse gegessen.
Sie hat auch durchaus noch andere interessante Facetten für eine gläubige Muslimin. Nicht nur redet sie gern mit Männern, sondern sie redet auch gern über Männer und sie redet auch gern über Sex und liebt es, richtig deftige Witze von sich zu geben.
Nun ja, das ist natürlich, also Geschichten erzählen gehörte eigentlich zum Teil unserer Familie, war ein Teil der Familie, wie ich sowieso finde, dass wir viel mehr Geschichten übereinander erzählen sollten oder zueinander erzählen sollten. Wir erzählen zu wenig Geschichten einander. Das ist, woran es eigentlich auch in den Beziehungen ein wenig mangelt. Und ja, Tante Semra hatte eine sehr gesunde Beziehung zu Sex und hat also auch dann schöne Witze erzählt. Und immer wenn sie dann bei Tisch sagte, ich habe einen neuen Witz, da leuchteten ihre Äuglein. Und meine Mutter wurde ganz blass, weil sie wusste, gleich kommt irgendein schmutziger Witz. Und meine Mutter war sehr moralisch. Also im Gegensatz zu meiner Tante, sagte immer nicht vor den Kindern. Und dann sagten wir, ja, ja, erzähl, erzähl. Und meine Mutter hob die Augenbrauen und Tantchen erzählt dann Witz. Und wir lachten uns alle kaputt. Und meine Mutter tat so, als würde sie nicht mitlachen. Aber natürlich hat sie innerlich gelacht, weil die Witze waren wirklich gut. Ich habe jetzt nur, glaube ich, eins oder zwei in dem Buch aufgeführt von ihren Witzen. Ich könnte ein ganzes Buch machen mit Tante Semras Sexwitzen.
Band zwei. Der nächste Band ist schon auf dem Weg. Tante Semra scheint ganz nebenbei auch noch über seherische Fähigkeiten zu verfügen. Denn sie sagt an irgendeiner Stelle in dem Buch, ich zitiere mal, vielleicht wirst du ja mal eine Politikerin, vielleicht sogar in Deutschland.
Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Das war zwei Jahre, nachdem wir also in Deutschland gelebt hatten, sind wir nochmal für einen Sommerurlaub in die Türkei. Und für mich war das nach zwei Jahren ganz interessant, obwohl ich ja noch ein Kind war. Ich habe das nochmal in dem Buch ein wenig reflektiert, dieses Gespräch mit meiner Tante. Das war ja wie so eigentlich Resümee. Ich habe dann gesagt, es ist ja so, als wäre ich nie weg gewesen. Also es ist der gleiche, es ist ein Sommer wie immer. Wir gehen schwimmen, wir gehen Freiluftkino, wir gehen shoppen miteinander. Es ist, als wäre ich nie weg gewesen. Meine Tante sagte, das ist doch das Geheimnis, dass du hier zu Hause bist und dort zu Hause bist und dass du eben nirgends fremdest. Wir sind Kosmopoliten, hat sie mal gesagt. Kosmopoliten und Kosmopoliten fremden nicht. Und ich habe das Wort Kosmopolit nicht gekannt und habe gesagt, oh, ich will nicht Politikerin sein, meine Mama mag keine Politiker. Und dann meinte sie, nein, nicht Politiker, Kosmopolit. Aber vielleicht ist doch mal eine Politikerin, das weiß man ja nicht.
Hoffentlich hat sich Ihre Mutter dann mit Ihnen versöhnt an dem Punkt. War also es ihr noch gegeben, das zu erleben?
Ja, meiner Mutter war es noch gegeben.
Und sie hat Ihnen nicht die Freundschaft entzogen?
Obwohl, sie war sehr skeptisch. Also sie hat immer gemeint, wir sollten uns mit edlen Dingen des Lebens beschäftigen.
Und Politik ist nicht edel?
Nein, für meine Mutter war Politik nicht edel. Wir sollten uns mit edlen Dingen des Lebens beschäftigen, gute Bücher lesen, ins Theater gehen, keine Witze erzählen, schon keine schmutzigen Witze, nur ins Kino gehen, wenn gute Filme kommen. Also meine Mutter hatte sozusagen so bestimmte Dinge und Politik zählte einfach nicht dazu. Und immer wenn ein Politiker im Fernsehen kam, sagte sie, guckt euch diesen Menschen an, das ist doch, und von denen werden wir regiert.
Frau Akin, als Sie das Buch geschrieben haben, wen hatten Sie im Kopf als künftige Leserschaft? Türken in Deutschland oder Deutsch-Türken oder Deutsche?
Also ich habe einfach das gemacht, was wir eigentlich, wie gesagt, in der Familie immer gern gemacht haben, Geschichten erzählen. Und aber es sollte ja auch kein politisches Buch sein, sondern es sollte kein Familienbuch sein. Aber mir war schon wichtig, schon die politische Botschaft auszusenden, zu sagen, es ist alles nicht so einförmig bei den Türken, wie das manchmal so von außen erscheint. Und das ist eigentlich alles viel bunter. Und ich möchte nur einen Kollegen von Ihnen zitieren, der mich anrief vor zwei Wochen. Er hat das Buch schon bekommen. Und dann sagt er zu mir, Frau Akin, ich bin ja ganz erstaunt. Ich habe wirklich gedacht, solche differenzierten Menschen und Figuren gibt es nur bei den Deutschen.
Das hat er ernsthaft
gesagt? Das hat er ernsthaft gemeint. Und er sagt nämlich anschließend, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich das jetzt anders sehen darf.
Dann haben Sie schon mal ein Stückchen Aufklärungsarbeit geschrieben. Aber was mich ein wenig verwundert hat, da dachte ich kurz, wenn das ein Deutscher geschrieben hätte an der einen oder anderen Stelle, hätte es Prügel bezogen. Denn Sie gehen ja durchaus auch unpolitisch korrekt kritisch mit den einen oder anderen Türken um. Die werden zum Teil als Dorftrottel charakterisiert oder zumindest beschrieben, als nicht von großer Bildung geschlagen zum Teil auch. Also da sind ja schon auch Töne drin, die möglicherweise das ein oder andere Vorurteil denn doch auch zu bedienen Gefahr laufen zumindest.
Nein, ich glaube, es ist genau umgekehrt. Schauen Sie, gerade weil man die Türken ja auch als sehr einförmig wahrnimmt, nimmt man ja auch nicht die Differenzen innerhalb der türkischen Community wahr. Was glauben Sie, wie viel Vorurteile, wie viel Hochnäsigkeit, Arroganz innerhalb der türkischen Community besteht? Das sind ja auch ganz verschiedenste Menschen. Auch die nähern sich einander mit Arroganz. Sie meinen natürlich jetzt den Ehemann meiner Cousine und was so im Vorfeld.
Ja, und die Schwiegermutter, die Putzteufel ist beispielsweise.
Und genau. Und dann sehen Sie ja, wie unterschiedlich auch die Familie darauf reagiert. Die einen finden das völlig in Ordnung und sagen, das ist doch wunderbar, der Mensch zählt. Die anderen rümpfen die Nase. Also es sind Und das zeigt mir eigentlich, wie ähnlich sich die Gesellschaften sind. Das heißt, die türkische Community in Deutschland und auch in der Türkei ist doch nicht anders als die deutsche Gesellschaft auch. Wenn irgendeiner aus der Familie einen anschleppt und sagt, den werde ich heiraten, wird erstmal geguckt, dann kritisiert, analysiert und dann überlegt man, passt der in die Familie oder nicht. Und das läuft natürlich zwischen den Türken auch nicht anders als zwischen Deutschen und Türken. Deswegen denke ich, hat das Bild nochmal dargestellt, wie es einfach ist.
Das sind die Reaktionen im Buch. Wie sind denn die Reaktionen auf das Buch? Es könnte ja auch der eine oder andere sich auf den Schlips getreten gefühlt haben.
Nein, bis jetzt gar nicht. Weil ich,
ja, es haben Sie es noch nicht gelesen? Oder sind die Reaktionen wirklich so, dass die sagen, Mensch, und toll und super und es gefällt uns, was du da geschrieben hast?
Ja, ich meine, es müssen ja nicht alle sagen, ist toll, ist super. Müssen
aber ein paar wenigstens.
Ja, nein, ich habe da überhaupt keine Sorge, weil wenn das die Türken lesen, dann werden sie sich wiedererkennen. Und dann soll mal einer sagen, oh, was hast du denn da gemacht, hast du ja die Wirklichkeit beschrieben. Ja, ich habe die Wirklichkeit. Außerdem, ich muss Ihnen sagen, ich erkläre nichts. Ich will auch nicht die Welt beschreiben, erklären. Ich will nicht die Türken erklären. Ich habe davon, muss ich Ihnen sagen, das habe ich 45 Jahre lang gemacht, immer die Türkei zu erklären. Ich erkläre nichts mehr. Ich beschreibe, wie das in einem Fall war in meiner Familie. Das ist ein Beispiel. Es kann ja sein, dass es einzigartig ist und woanders überhaupt nicht vorkommt.
Sie haben ja schon früher geschrieben in Ihrem Leben, nur waren das dann eher wissenschaftliche oder publizistische Beiträge, Aufsätze oder Kapitel in Büchern. Sie haben mit diesem Buch über Tante Semra und das Leberkäseland das Genre gewechselt. Was hat Sie dazu bewogen?
Ich glaube, wie ich eben sagte, ich komme aus einer Familie, die sehr gern Geschichten erzählt. Also wir sind eine sehr narrative Familie und wir haben uns immer Geschichten erzählt. Mein Vater war der Größte eigentlich in Geschichten erzählen. Dann meine Tante, meine Mutter, vielleicht mein Großvater, alle haben eigentlich Geschichten erzählt. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nur das gemacht, was wir sonst erzählen, habe ich mal zu Papier gebracht. Also für mich war das jetzt nicht furchtbar viel Arbeit, wozu ich mich zwingen musste, sondern ist es mir einfach so von der Feder ja nun nicht, aber vom Laptop geflossen, könnte ich sagen.
Und sind Sie dann auf die Suche nach einem Verlag gegangen oder ist ein Verlag auf Sie zugekommen?
Nein, das war ja, der Verlag hat dann eine Lebseprobe gehabt und auch da, glaube ich, hat die Figur von Tante Semra sie sehr begeistert, weil es hieß, alle lieben schon im Verlag Tante Semra.
Nitschla Kelek hat gestern auch auf diesem Sofa hier gesessen und wir haben über ihr Buch diskutiert und ein Definitionsversuch, den Nitschla Kelek machte in ihrem Buch, war zu fragen, was ist eigentlich Heimat? Und sie kommt mit dem Punkt, Heimat ist da, wo man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. In diesem Sinne, denke ich, kann Deutschland mehr Heimat für Sie überhaupt nicht sein. Sie sind sicherlich ein wandelndes Beispiel dafür und das kann man auch aus dem Buch herauslesen, wann und wie ein Miteinander verschiedener Kulturen und verschiedener Herkunftsländer funktionieren kann. Also Integration, Vulgo. Was sind diese Faktoren Ihrer Meinung nach, die Ihnen das möglich gemacht haben, das zu sein, was Sie sind?
Vielleicht, es gibt natürlich einige Faktoren. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wenn man den Faktor erfüllt bekommt oder diese Eigenschaft besitzt, dann kann man sich schneller integrieren. Ein Grund ist sicherlich, dass ich schon sehr früh nach Deutschland gekommen bin, 1962, zu einer Zeit, wo man mit offenen Armen empfangen worden ist.
Und selber auch noch jung, neunjährig, nämlich.
Natürlich, und selbst natürlich neugierig war und nicht das Gefühl hatte, ich bin ein Geworfener oder ich muss in dieses Land, sondern einfach happy, lucky zu gucken, wie ist es denn da? Ich gehe da gerne hin und man wird mit offenen Armen empfangen. Das ist eine gute Voraussetzung, um Freundschaft mit einem Land zu schließen.
Wenn ich mir die Familienstruktur, die Sie ja sehr ausführlich beschreiben und auch sehr mitreißend beschreiben, wie das bei Ihnen zu Hause gelaufen ist, auch das Verhältnis zwischen Vater und Mutter, sehr witzig zu lesen zum Teil. Eins ist mal klar, es gab in Ihrer Familie, gibt in Ihrer Familie keine typischen patriarchalischen Strukturen. Es gibt Bildungsnähe, namentlich die Mutter, eine sehr studierte Frau, die dann noch jahrelang in Deutschland studiert. Es gibt keine große, strenge Religiosität und es gibt auch in Ihrer Familie von Ihren Eltern, gab es immer eine Offenheit gegenüber dieser neuen, anderen Kultur, in der man dann lebte. Das ist ja so ein bisschen Versuch, Ihnen zuzuarbeiten. Sind das nicht doch entscheidende Faktoren, die hinzukommen müssen zu der Jugendlichkeit der hier Ankommenden?
Ja, Sie haben mir jetzt natürlich das wunderbar vorweggenommen und wunderbar als Journalisten noch viel besser beschrieben, als ich das tun könnte. Das hätte ich natürlich jetzt als weitere Faktoren genommen. Aber ich glaube, das sind natürlich gute Voraussetzungen. Aber ich glaube, dass auch das Gefühl, ich werde gewollt und ich bin gerne hier oder freiwillig hier, und nicht das Gefühl, wenn ich könnte, würde ich morgen abhauen. Oder ich bin ja gar nicht gewollt in diesem Land. Wenn das wegfällt, ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Natürlich sind die ganzen anderen Faktoren auch wichtig. Sich einlassen, eine Familie, die eben nicht zwischen innen und außen unterscheidet. Ich glaube, und das ist nochmal ganz wichtig, es gibt Familienkulturen. Man kann nicht nur nach ethnischen Kulturen gehen. Jede Familienkultur ist immer wieder anders gestrickt. Es stellt sich immer wieder anders dar. Unabhängig auch von der Ethnie. Also ich könnte in meiner Familie von einem leichten Matriarchat sprechen, nicht so ganz besonders.
Leicht ist gut. Also Muttern hat gute Bücher gelesen und Vatern musste bügeln.
Ja, mein Vater hat nicht nur gebügelt, mein Vater hat auch zum Beispiel sehr schöne Torten gebacken, hat sehr gern gekocht und hat auch mal geputzt, wenn es sein musste. Also das war alles Normalität. Und diese Normalität, muss ich sagen, haben wir erlebt. Und diese Normalität, klar, wenn Sie so eine Normalität erleben, heiraten Sie dann auch einen Mann, der genauso ist. Sie heiraten ja nicht irgend so einen Macho, wenn Sie in so einer Familie groß werden. Und ich habe das ja auch erlebt, zum Beispiel bei meiner Tochter, die war, glaube ich, 4, wir wohnten parterre und ihr kleiner Freund kam sich zum Spielen, zum Abholen und kam an ihr Fenster und ging mit den Fingern ans Fenster. Dann schrie die nach draußen, nimm deine ungeraden Finger von den Fenstern, mein Papa hat sie gerade geputzt. Also ich meine, wenn man dann so groß wird, ist klar, dass man dann nichts mehr wie Machos anfangen kann. Und dann kommt natürlich, man unterscheidet da nicht mehr zwischen Türken und Deutschen, Italienern und Türken. Man guckt, wer ist mir ähnlich? Und dann merken sie, dass die Ähnlichkeit der Familienkulturen wichtig ist und nicht mehr ethnische Gemeinsamkeit.
Aber trotzdem beschreiben Sie auch in dem Buch, dass auch innerhalb einer Familie und damit einer Familienkultur die Unterschiede sehr groß sein können. Ich zitiere mal, was die Deutschwerdung unserer Familie angeht, möchte ich uns mit einer Artistentruppe vergleichen, in der jeder ein anderes Kunststück beherrscht. Und Sie meinen damit, dass es Deutscherer geht es schon kaum noch innerhalb ihrer Familie gibt, aber auch welche, wie sie es selber benennen, die Türken geblieben sind.
Ja, aber das ist ja, wenn Sie das natürlich weiter durchlesen, auch sehr mit, sagen wir mal, ein bisschen sarkastisch, ein bisschen liebevoll auch drauf geguckt. Das ist jetzt nicht, das sind mehr so Eigenschaften, die ich ein wenig liebevoll auch karikiere. Was ist Deutsch? Nicht? Also dann fällt bei mir unter Deutsch halt Apfelkuchen oder die Liebe zu Adelshäusern. Oder eben die Zweisamkeit im Spazierengehen. Das sind so die Sachen, die ich als Deutsch bezeichne und als Türkisch bezeichne. So dieses mehr Laissez-faire und Unpünktlichkeit und so weiter. Also es sind mehr so eher, sagen wir mal, liebevolle Karikierungen der Wirklichkeit, als so jetzt wirklich Unterschiede, die substanziell sind. Weil substanziell ist es so, und das kennen wir, ich darf jetzt mal die Psychologie raushängen lassen, und darf den Differentialpsychologen Professor Hofstetter zitieren, die Unterschiede innerhalb einer Gruppe sind in ihrer Summe immer größer als die Unterschiede zwischen zwei Gruppen.
Also die Unterschiede innerhalb der Gruppen von Frauen sind auf alle Fälle schon innerhalb ihrer Familie enorm, das ganze Spektrum. Und Ihre Mutter, das ist schon eine spezielle. Ich habe noch mal ein schönes Zitat gefunden. Zum einen schreiben Sie, Mutter war feministischer als eine deutsche Feministin der 70er Jahre. Und das soll schon was heißen. Und dann zitieren Sie wiederum in dem Buch Ihre Mutter mit dem wunderschönen Satz, Diskriminierung sei nur eine faule Ausrede von erfolglosen Frauen.
Ja.
Also das ist schon Hammer, der Satz.
Ja.
Die Frauen, die es nicht packen, sind selbst schuld.
Genau so dachte meine Mutter. Und sie sagte also, sie hatte ja auch Naturwissenschaften studiert, hat immer Naturwissenschaften studiert. Sie hat noch viel mehr Klöpse gebracht. Die waren aber so hart schon zu political incorrect, dass ich sie nicht zitieren konnte.
Sie dürfen uns ein paar erzählen.
Die also dann immer so sagte zum Beispiel, sagte ja mal, alle, also was ich immer schön wieder fand, sie hat allen was zugetraut. Sie sagte, wieso sind so wenige Frauen an der Naturwissenschaftlichen Fakultät? Weil sie sich einreden lassen, dass sie dumm sind, oder? Weil sie lieber ihre Fingernägel lackieren, statt sich über Differentialkurven hinzusetzen. Und Nagellack, und das ist so etwas gewesen, war für meine Mutter ja sozusagen das Nonplusultra der Selbstaufgabe und des Weibchenseins. Und lange Haare. Das hat sich beides natürlich bei mir auch festgesetzt.
Ich wollte gerade sagen, Nagellack sehe ich nicht und die Haare sind auch ziemlich kurz.
Ja. Ich glaube, wissen Sie, Sie können ja die Mutter nie abschütteln. Irgendwo sitzt sie immer da. Und das mit den kurzen Haaren, weil sie sagte immer, das war auch so schön bei langen Haaren, sagte immer, ich sage euch eins, wenn ein Mädchen anfängt, beim Lernen die Haare so in den Finger wie so eine Locke reinzuwickeln, das ist der Anfang vom Ende. Dann lernen die nichts mehr.
Ich werde es meiner Tochter weitergeben. Ihre erste Schule hier in Deutschland war ausgerechnet oder vielleicht auch sogar folgerichtig eine katholische in Moers. Und mir kam der Gedanke, als ich das gelesen habe, vielleicht gibt es tatsächlich zwischen Gläubigen verschiedener Konfessionen mehr Übereinstimmung oder Gemeinsamkeiten als zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen.
Das ist sicherlich richtig, aber der Besuch einer katholischen Schule war Anfang der 60er Jahre völlig normal. Die Alternative wäre der Besuch der evangelischen.
Naja, für eine Muslimin nicht unbedingt.
Es gab damals nur konfessionelle Grundschulen. Es gab keine Gemeinschaftsgrundschulen Anfang der 60er Jahre in Deutschland. Das muss man sich noch mal vergegenwärtigen. Es gab nur konfessionelle Schulen. Die Alternative wäre die evangelische Schule gewesen. Die war aber etwas weiter weg von unserem Haus, deswegen die katholische Grundschule. Also es waren sehr pragmatische Gründe, aber es gab nur konfessionelle Grundschulen. Das muss man sich nochmal wirklich vergegenwärtigen. Erst, Ende der 60er Jahre kamen die ersten Gemeinschaftsgrundschulen.
Und Sie haben geschrieben, dass Ihre ersten deutschen Worte waren Gebete. Können Sie noch eins herbeten? Wissen Sie noch eins?
Nein, das wäre jetzt wirklich taktlos gegenüber anwesenden Gläubigen, aber ich glaube, also ich könnte natürlich, Vaterunser kann ich sehr gut auswendig runterbeten und auch einige Maria-Gebete. Also es ist alles kein Problem. Das bleibt auch hängen. Das ist wie das, es gibt so Dinge, die, wenn Sie das als Kind einmal drauf haben, da können Sie auf dem Tod mit, kann Sie jemand anstoßen, sagen, bet das Vaterunser oder versuch mal die Deklination der lateinischen Verben. Das geht automatisch, das ist nämlich alles drin.
Die ersten Jahre der Begegnung zwischen den Kulturen Ihres Lebens, also hier Ihres beginnenden Lebens in Deutschland, waren geprägt von diversen Fettnäpfchen, über die man auch sehr amüsiert und amüsant lesen kann. Da war zum Beispiel die wunderbare Geschichte mit den Breuers, der Besuch bei den Breuers, und da war schon wieder die Schweinefleischgeschichte. Mögen Sie uns noch kurz erzählen?
Nein, der Besuch bei den Breuers war deswegen so interessant. Dazu muss man wissen, man denkt ja immer so automatisch, nicht alle Türken sind ganz gläubig und alle Türken sind gläubige Muslime. Aber auch die Türken differenzieren innerhalb der Gruppe sehr von sehr gläubig bis gar nicht gläubig. Und in meiner Familie war es so, mein Vater war ein überzeugter Sozialist und Atheist und meine Mutter war eine überzeugte Kemalistin. Und man kann natürlich sagen, beide Gruppen haben mit dem lieben Gott nicht wirklich viel im Sinn. Deswegen war der große Schock für meine Mutter, dass ich in der Schule Gebete lernte, war, dass ich überhaupt Gebete gelernt habe. Nicht die katholischen Gebete waren für sie so der Schock, sondern mein Kind bekommt in der Schule Gebete zu lernen. Das darf doch nicht wahr sein, dass man ein Kind in der Schule mit Gebeten indoktriniert. Aber das war natürlich so ganz interessant. Wir waren eingeladen und es gab irgendwie Pastetchen.
Und meine Zwiebelkuchen war es, glaube ich.
Ja, Zwiebelkuchen, ja? Genau, also Zwiebelkuchen. Und das war meine Mutter, also die dann hätte nur sagen müssen auf Türkisch, ich mag das nicht, wäre alles okay gewesen. Stattdessen hatte sie so eine Art, sie hat also sehr viel so Sinn für Pantomime. Die macht dann, sagt auf die. Und Frau Breuer sagte, mögen Sie das nicht? Und dann sagte sie, ist das Schweinefleisch denn? Jedenfalls, ich esse kein Schweinefleisch. Und auf einmal sozusagen, dann esse ich kein Schweinefleisch. Es hatte auch andere Gründe. Meine Mutter wollte ein wenig protestieren. Sie wollte nicht nach Deutschland kommen und so weiter. Das war also ihr Protest gegen Deutschland. Und warum essen Sie kein Schweinefleisch? Das war schon der Schock. Und dann sagte er, aber Ihr Mann isst das doch. Und da sagte ich damals, also im Gespräch, ging ja mal alles auf Deutsch, Französisch, Türkisch, sagte ich, aber wissen Sie, mein Vater ist ja auch Atheist, der ist das, der macht das nichts aus. Und ich glaube, dass damals Anfang der 60er Jahre für eine deutsche Familie das doch schon sehr ein Kulturschock war. Da kommt eine Familie her, die Frau isst kein Schweinefleisch, der Mann ist ein Atheist. Die Tochter sagt, Papa glaubt nicht an Gott, Mama glaubt ein bisschen an Gott. Und das war zu viel für sie. Sie wollten einfach nett über den Orient, über die osmanischen Sultane, über Harem und sowas diskutieren. Stattdessen wurden sie mit knallharten Fakten konfrontiert, mit denen sie nicht viel anfangen konnten. Und das sind natürlich so Dinge, wenn man dahinter guckt, da sieht man, dass diese Differenzen ja auch für die Leute auch immer wieder immer noch sehr erstaunlich sind.
Sie sagen ja ganz gezielt und ganz bewusst, dass es kein politisches Buch ist. Dass es aber natürlich auch die eine oder andere Botschaft hat. Und eine, glaube ich, ist in der Tat, weil das ja auch hier in der aktuellen politischen Diskussion in Deutschland sehr im Vordergrund steht, Parallelgesellschaften den Begriff aufzunehmen und ihn eigentlich umzudefinieren, wenn ich Sie richtig verstehe. Dass Sie zum Beispiel in Bezug auf Hochzeitsgesellschaften auch innerhalb der türkisch- oder deutsch-türkisch- oder türkisch-deutschen Communities in Deutschland, dass Sie sagen, da sind die Gesellschaften und die Gruppierungen, die sozialen Gruppierungen letztendlich parallelerer, schlechtes Deutsch, als in Deutschland, zwischen Türken und Deutschen.
Ja, natürlich. Und deswegen habe ich das auch noch mal ganz bewusst reingeschrieben. Ich bin ja Psychologin und habe auch Soziologie studiert. Wir haben in Deutschland keine Parallelgesellschaften. Darüber kann man jetzt stundenlang diskutieren. Natürlich würden einige sagen, wir haben sie doch und so weiter. Aber ich wollte mit dem Begriff einfach spielen und habe gesagt, für einen Türken der Mittelschicht sind natürlich türkische Hochzeiten in Deutschland reine Parallelgesellschaft. Alles, was man nicht kennt, bezeichnet man gern als Parallelgesellschaft. Dabei ist Parallelgesellschaft soziologisch sehr genau definiert. Parallelgesellschaften sind ethnisch reine, in sich abgeschlossene Wohngebiete, wo eben andere nicht reinkommen oder nicht reinkommen sollten und so weiter, mit eigenen Institutionen. Also letztendlich ist eine Villengegend eher eine Parallelgesellschaft als ein Stadtteil, wo zig Menschen aus verschiedenen Nationen zusammenleben. Aber bei uns werden die sozial Benachteiligten gern als Parallelgesellschaft beschrieben. Und deswegen war es mir wichtig, nochmal damit zu spielen und zu zeigen, meine Güte, also eine türkische Hochzeit kann auch für einen Türken sehr wohl Parallelgesellschaft sein, denn dann sitzt der da wie auf heißen Kohlen, guckt mit ganz spitzen Fingern und spitzer Nase auf das, was passiert und sagt, wo bin ich gelandet?
Sie haben auch vielleicht auch da Ihrer Mutter nicht nacheifernd, aber diese im Nacken haben, wie Sie eben gesagt haben. Sie haben auch selber einen untypischen Mann geheiratet. Sie bezeichnen ihn im Buch als emanzipierten Mann und Softie, gar einen Frauenversteher, einen bekennenden Vater ohnehin. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Assisa, die jetzt 19, glaube ich, ist. Und auch er bügelt gern. Da kann man nur fragen, wie konnte das passieren in dessen Sozialisation? Denn der ist mit 24 erst nach Deutschland gekommen. Da muss doch vorher schon was ganz verkehrt gelaufen sein.
Also wenn man meinen Mann verstehen will, muss man meine Schwiegermutter kennen. Und die ist in dem Buch ja auch sehr genau beschrieben. Bei der hatten die Männer...
Ja, und nicht sehr schmeichelhaft.
Ich finde es sehr schmeichelhaft. Also ich finde meine... Also,
wie, sie ist in echt noch schlimmer?
Wieso? Ich finde meine Schwiegermutter, bei der konnte man vom Fußboden essen. Durfte man zwar nicht, aber hätte man gekonnt. Und bei der war Ordnung und Zug. Und alle haben so was gebracht. Und also ich sag mal so, bei der hatten Männer echt nichts zu lachen, bei meiner Schwiegermutter. Wie überhaupt natürlich, ich sag mal so, unsere Familien alle eher Frauenfamilien sind. Nicht? Also ich will nicht sagen, dass Männer keine Rolle spielen. Selbstverständlich sind sie auch in der Familie wichtig und geliebt. Aber so das Sagen haben immer die Frauen gehabt. Natürlich denke ich, wenn man meine Schwiegermutter kennen würde, sie ist jetzt auch nicht mehr am Leben, dann würde man verstehen, warum eigentlich mein Mann auch so ist, wie er ist.
Für weitere Geschichten empfehle ich das Buch von Lale Akgün, Tante Semra im Leberkäseland, erschienen im Krüger Verlag. Lale Akgün, vielen Dank, dass Sie bei uns auf dem blauen Sofa waren. Applaus